Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass Menschen sich vor allem durch ihr Sozialverhalten von den Tieren unterscheiden. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Professor Dr. Margarete Boos von der Universität Göttingen. Sie spricht zum Thema Koordination und Führung in Teams, Überlebensvorteile in Risikosituationen.
Machst du das aus? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Verstehen Sie mich auch ganz hinten und ganz oben? Ja, das freut mich. Ja, der Titel meines Vortrags klingt ja ziemlich dramatisch. Risikosituation, Überlebensvorteile, Leben oder Tod. Das soll auch so sein, soll auch so dramatisch klingen, aber keine Sorge. Ich werde im Laufe der nächsten Stunde die Dramatik feinsäuberlich runterköcheln mit wissenschaftlichen Methoden, mikroanalytischen Methoden auf einige handhabbare wissenschaftliche Fakten reduzieren. Aber lassen Sie mich erstmal zu dem Thema Risikosituationen kommen. Ich möchte Ihnen im Laufe der nächsten Stunde zeigen, wie wir in der Sozialpsychologie Verhaltensforschung betreiben. Und wir tun das nicht nur in relativ basalen Situationen, wo es um Koordination von Gruppenbewegungen geht, sondern auch in sehr reichhaltigen Situationen, nämlich in medizinischen Teams. In OP-Teams. Darum soll es heute Abend gehen. Sie kennen alle diese Bilder. Das linke obere Bild, da sieht es relativ friedlich noch aus. Das ist das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld, übrigens noch nicht abgeschaltet. Und die anderen Bilder kennen Sie aus den Medien, das ist Fukushima. Und wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass das tatsächlich eine Risikosituation ist, nämlich eine Situation, in der die Zuständigen, die Verantwortlichen mit einer sehr komplexen Aufgabe konfrontiert sind, vor allem jetzt nach der Katastrophe. Es handelt sich um ein soziotechnisches System. Es gibt einen Mangel an sicheren Informationen und das Ganze vollzieht sich in einer sehr instabilen Umgebung. Es verändert sich ständig was. Es herrscht Zeitdruck und wenn es schief geht, oder in dem Fall ist es ja schief gegangen, sind die Kosten auch sehr hoch. Das wären also Merkmale für Risikosituationen. Diese Risikosituation gibt es auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel in der Luftfahrt. Fliegen ist riskant, statistisch gesehen natürlich nicht so riskant wie Autofahren, aber zumindest subjektiv erscheint es uns so. Und es gibt ja auch immer wieder Zwischenfälle und Unfälle, wie man hier sieht auf den Bildern. Ein anderer Bereich, der durch Risikosituationen gekennzeichnet ist, ist die Arbeit auf Bohrinseln. Auch die Teams dort sind mit einer komplexen Aufgabe konfrontiert, mit einer riskanten Aufgabe, müssen viel Expertise mitbringen, um die zu bewältigen und haben nicht nur ein soziales Miteinander in ihrer Arbeit, in ihrer Teamarbeit, sondern auch mit schwierigen technischen Systemen zu tun. Das ist auch ein Beispiel für riskante Situationen, leider. Die Teams haben auch besondere Herausforderungen. Und natürlich auch der Rettungsdienst hat solche Herausforderungen zu bewältigen, nämlich die Herausforderung, sehr klare Ziele zu haben oder sich sehr klare Ziele setzen zu müssen, häufig sehr schnell unter großem Zeitdruck. Häufig sind in diesen Teams, in diesen sogenannten High-Risk-Teams, die Rollen relativ klar verteilt. Das ist zumindest ratsam. Es handelt sich um Expertenteams, da ist häufig eine sehr hohe Expertise da, die synchron zum Einsatz kommt. Also es ist ein arbeitsteiliges Geschehen, was sehr gut durchstrukturiert ist oder sein sollte, in dem effizient kommuniziert werden muss und in dem das ganze Team und auch einzelne Teammitglieder sich ständig an neue Herausforderungen, diese wechselnden, dynamischen Situationen sich anpassen müssen. Das ist also doch naheliegend, dass in diesem Fall, in diesen Situationen, in diesen Aufgabensituationen bestimmte Inputmerkmale der Gruppe, also zum Beispiel die Teamzusammensetzung, die Verteilung der Expertise in dem Team, aber vielleicht auch die organisationale Einbettung, in welchen Strukturen das stattfindet, einen Effekt haben auf das Ergebnis, also hier. Aber da man in solchen Teams in der Regel nicht abstimmt, sondern in sehr schwierigen Kommunikationsprozessen, sehr herausforderungsreichen Kommunikationsprozessen miteinander arbeitet, ist es wahrscheinlich, das ist zumindest unsere Hypothese, der Prozess, der ganz wichtig ist für das Gelingen. Das heißt also im Grunde dieser Zusammenhang zwischen einerseits dem Input, also die Teamzusammensetzung, die Expertise, das, was die Leute mitbringen an Können, beeinflusst, wie sie hier miteinander arbeiten, und diese Art der Arbeit, wie sie sich koordinieren, wie Führungsprozesse, wie Kommunikation abläuft, beeinflusst schließlich das Ergebnis. Und da geht es eben in diesen Situationen, um die es heute Abend sich drehen wird, auch um Leben oder Tod. Ich werde mich fokussieren heute Abend auf medizinische Teams, also solche Teams, die im Operationssaal zusammenarbeiten, sei dies, dass sie gemeinsam an einer Operation beteiligt sind oder wie in unserem Fall speziell Anästhesie-Teams. Der Hintergrund ist etwas, was auch eine gewisse Dramatik hat, nämlich die Statistik zu Behandlungsfehlern, medizinischen Fehlern, also die berühmte Schere im Bauch, die übrig bleibt nach der Operation, wenn der Bauch schon wieder zugenäht ist. Ein Fehler, der doch ab und zu passiert. Und nicht nur der, es ist jetzt leider farblich ein bisschen verändert hier auf der Projektion. Sie müssen diese Fehler vielleicht auch gar nicht alle lesen, damit Sie sich nicht zu sehr beunruhigen. Die Gesundheitsberichterstattung des Bundes durch das Robert-Koch-Institut hat in der letzten Erhebung jährlich in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 40.000 mehr oder weniger gravierende Behandlungsfehler festgestellt und hat das dann hochgerechnet, weil nicht jeder Behandlungsfehler natürlich zum Vorschein kommt, sodass man davon ausgehen kann, dass es ungefähr 12.000 Behandlungsfehler im Jahr sind, also 4.000, 12.000, wenn man das hochrechnet, und das ist natürlich mit Kosten verbunden, vor allem für die Patienten natürlich, aber auch für Krankenkassen, Ärzte, die Gesellschaft. So, die Frage ist jetzt, wenn wir über Fehler reden, was ist ein Fehler? Das ist ein Fehler, genau. Die Frage ist ja, wer hat den gemacht? Ich, habe ich extra gemacht, um zu verdeutlichen, wie wir mit Fehlern umgehen. Also in der Medizin kann das natürlich sein, dass im Operationssaal es zu einer Medikamentenverwechslung gekommen ist. Das wäre ein typisches Beispiel aus der Medizin. Und häufig wird dann so vorgegangen, nicht nur in der Medizin, sondern auch im Alltag, dass man versucht, die verursachende Person zu finden. Wer war das? Wer ist schuld? Ne? Also wer hat den Fehler verursacht? Und dann dieses Fehlverhalten durch persönliche Defizite, also zum Beispiel mangelndes Wissen, mangelnde Motivation oder schlicht und ergreifend Unaufmerksamkeit zu erklären. Und dann die Person haftbar zu machen. Hinter diesem Vorgehen steckt die Annahme, dass fehlerfreies Arbeiten möglich ist. Das wäre so ein personenzentrierter Ansatz. Was sich allmählich verbreitet, nicht nur in der Medizin, sondern auch in anderen Bereichen, und für Risikobereiche ist das natürlich besonders relevant, weil die Fehler dort auch besonders folgenreich und gravierend sind, ist ein systemischer Ansatz. Also die Frage nicht nach der verursachenden Person, sondern nach dem Zusammenspiel verschiedener Faktoren, Personfaktoren, aber auch Faktoren, die in der Gruppe, im Team, in der Organisation, im einbettenden System liegen. Und dann, der nächste Schritt wäre dann, zu analysieren, wie verletzlich ist das System? Wo kann man Sicherungssysteme anbringen, sozusagen auf verschiedenen Ebenen des Systems, um ein Fehlermanagement zu betreiben? Also dafür zu sorgen, dass aus Fehlern, die unvermeidlich sind bei uns Menschen, keine Katastrophen werden, keine Unfälle, sondern nur Zwischenfälle. Das ist sozusagen der andere Ansatz, dem ich gerne folgen möchte. Es geht nämlich darum, wenn man jetzt die Kollision mit dem Eisberg vermeiden will, nicht nur auf die Spitze des Eisbergs zu schauen, also das, was sozusagen über der Wasseroberfläche ist, das wären in der Medizin die Todesfälle, sondern auch das, was unter der Oberfläche des Wassers ist, nämlich andere Schäden. Und manchmal ist es ja so, dass es Zwischenfälle gibt, die ohne Beeinträchtigung verlaufen. Und aus denen kann man lernen und aus denen sollte man lernen, um eben diese schwereren, gravierenderen Schäden zu verhindern. Das ist die Idee dahinter. Und wenn man das jetzt in ein Modell bringt, dann kommt man auf so ein Systemmodell, wo man sozusagen versuchen kann, wie bei so Käsescheiben, die hintereinander gelegt werden, dafür zu sorgen, dass ein Fehler nicht in jeder Käsescheibe ein Loch findet und damit durchgeht sozusagen, sodass aus diesem kleinen Versehen, der kleinen Unachtsamkeit tatsächlich ein Unfall wird. Und diese Käsescheiben, das sind im Prinzip Sicherheitssysteme, die es in jeder Organisation gibt, in jedem Krankenhaus, bei der Luftfahrt, in allen möglichen, wahrscheinlich auch bei Ihnen zu Hause. Sicherheitssysteme, die zum Beispiel Organisationsbedingungen sind. Also es könnte zum Beispiel ein in einem sehr hierarchisch strukturierten Krankenhaus, in dem nur die Chefärzte die Wahrheit kennen, ich sage das jetzt mal so polemisch, könnte es sein, dass in einem OP-Team ein Fehler oder ein Versehen festgestellt wird, die Person, die das gesehen hat, aber vielleicht eine hierarchieniedrige Person ist und die das nicht wagt zu sagen. Das heißt, da wäre es dann so, dass die Flugbahn des Fehlers ungebrochen ist und dann eben sowas passieren kann wie die Schere im Bauch. In der Analyse des Robert-Koch-Instituts wurden verschiedene Fehlerursachen identifiziert. Ich habe mal die drei wichtigsten herausgegriffen. Das sind Kommunikationsdefizite, Koordinationsmängel und fehlerhafte oder nachlässige Dokumentation. Und um diese Prozesse soll es in meinem Vortrag heute auch gehen. Denn, um es jetzt den ersten Teil ein bisschen zusammenzufassen, mit Cicero können wir sagen, Irren ist menschlich. Aber wenn wir uns eben wissenschaftlich mit den Gründen für Irrtümer oder Fehler befassen, dann kann man vielleicht so etwas betreiben wie systematisches Fehlermanagement. Und der erste Punkt oder der erste systemische Faktor, der wesentlich ist für das Entstehen und dann eben auch für das Vermeiden von Fehlern, ist Kommunikation. Insofern ist Kommunikation lebenswichtig oder überlebenswichtig, vor allem in solchen Situationen. Flugzeugabstürze. Warum erzähle ich was über Flugzeugabstürze? Weil das sozusagen der erste Bereich war, in dem man systematisch geschaut hat, wie Kommunikationsprozesse in solchen Hochrisikoteams verlaufen und wie sich erfolgreichere Crews von weniger erfolgreichen unterscheiden, wenn sie mit einem Zwischenfall konfrontiert werden, zum Beispiel indem eine Maschine ausfällt oder das hydraulische System für die Landung nicht funktioniert. Wie bewältigen sie solche Zwischenfälle? Wie können sie das vielleicht doch noch hinkriegen, eine Bauchlandung zu schaffen, sodass die Passagiere überleben können. Das hat man gemacht, eine der ersten Studien stammt von Predmore, indem man die Flugschreiber, die man auch nach Flugzeugabstürzen noch finden kann, die sind nämlich auf eine besondere Weise konstruiert, dass sie großen Druck, Hitze, Aufprall standhalten können und die enthalten einerseits den Flugschreiber, der die Flugdaten protokolliert, und den Stimmrekorder. Das heißt, sämtliche Kommunikation, die im Cockpit gelaufen ist und im Kontakt zwischen Cockpit und Tower. Das heißt, man kann bei Flugzeugunfällen, wenn man diese Blackboxes, so heißen die, findet, kann man das rekonstruieren. Und Pradmore hat hier eine Reihe von solchen Aufzeichnungen bekommen von Fluggesellschaften, die wollen nämlich aus diesen Fehlern lernen, und hat analysiert, wie läuft die Kommunikation. Hat eingeteilt Kommunikation bei solchen Crews, die noch eine halbwegs sichere Landung hinkriegen, nachdem eine Maschine ausgefallen ist, und Crews, die das nicht geschafft haben, wo es Tote und Verletzte gab. Und wodurch unterscheidet sich die Kommunikation? Die unterscheidet sich, beziehungsweise die Interaktion erfolgreicher Crews hat ganz charakteristische Merkmale, nämlich einmal gelingt es der Crew auch unter höchstem Stress und Lebensgefahr, ihre Kommunikation, die Aufgaben, die sie zu bewältigen haben, vielleicht noch unterwegs irgendetwas zu reparieren, effizient zu verteilen, also immer noch eine gute Arbeitsteilung hinzukriegen. Indem sie nämlich auch ganz explizit die Aufgaben, die besonders wichtig sind, an erste Stelle setzen und da am meisten Zeit investieren. Und ganz wichtig ist auch die Rolle des Flugkapitäns. Diese Person muss sich an allen Aufgaben beteiligen, beziehungsweise muss eine Koordinationsfunktion übernehmen. Flugkapitäne, die sozusagen hands-on sich in eine Aufgabe, Teilaufgabe involvieren, verlieren den Überblick und können ihre Crew nicht mehr genügend führen und steuern und koordinieren. Das ist also ein wichtiger Punkt. Koordination und Führung sind signifikante Merkmale, die unterscheiden zwischen erfolgreichen und weniger erfolgreichen Crews. Und daraus ist dann in der Luftfahrt bei verschiedenen Fluggesellschaften sogenannte, sind dann Trainings entstanden, dann sind sogenannte Trainings für nicht-technische Fertigkeiten, so hat man dieses psychologische Zeug genannt, das ist das Nicht-Technische, also das andere ist das Technische. Das sind eben solche Fähigkeiten, Fertigkeiten, die sich auf Koordination, Kommunikation, Führung, komplexes Problemlösen beziehen. Deswegen arbeite ich gerne zusammen mit anderen Experten, mit Kollegen aus der Universitätsmedizin hier in Göttingen, speziell dem Zentrum für Anästhesiologie, Rettungs- und Intensivmedizin, die nämlich das Anliegen haben, in der Medizinerausbildung in Form von Simulationstrainings, Qualitätsverbesserungen, Crew Resource Management Trainings durchzuführen. Und wir als Psychologen sind dabei, diese sozusagen non-technical skills zu vertreten, zu instruieren, zu trainieren und dann eben auch zu schauen, wie verhalten sich die Teams hinsichtlich Koordination, Führung, Kommunikation und wie wirkt sich das auf medizinische Parameter aus? Ist das medizinisch relevant, wie im OP-Team kommuniziert wird, wie dort geführt wird, wie dort gefolgt wird? Das ist unsere Fragestellung, unsere gemeinsame Fragestellung in einem Forschungsprojekt, in dem es unter anderem darum geht, auch im Kontext von Medizinerausbildung, die sogenannten Crew Resource Management, also Zwischenfallsmanagement-Prinzipien zu vermitteln. Das sind im Wesentlichen fünf. Teams in Risikosituationen sollten gut Probleme vorwegnehmen, vorweg planen, sie sollten eine gute Teambildung haben, sie sollten eine klare Führung haben, sie sollten effizient kommunizieren, sie sollten ihre Ressourcen gut nutzen, auch die von außerhalb anfragen, und sie sollten immer wieder ihr eigenes Vorgehen überprüfen und modifizieren. Das sind also fünf grundlegende Prinzipien. Ich werde auf die einzelnen ein bisschen eingehen, vielleicht nur vorweg. Ein interessantes Forschungsergebnis zu einem ganz simplen Mechanismus der Teambildung, also ein ganz einfacher Mechanismus, dauert gar nicht lange, Anästhesie-Teams sind ja meistens Ad-Hoc-Teams, also insofern sind sie Crews, nicht Teams, die über eine längere Zeit zusammenarbeiten, sondern je nach Dienstplan sind die Gruppen ja unterschiedlich zusammengesetzt. Und wenn die Teamleitung ein paar Minuten zu Beginn eines anästhesiologischen Prozesses die Teammitglieder zusammenruft und kurz ein Briefing macht, ein sogenanntes, in dem sie sagt, was ist jetzt steht an, welche Aufgabe, wer hat welche Spezialaufgaben und was ist zu erwarten, dann wirkt sich das schon, diese minimale Intervention, signifikant auf wichtige medizinische Faktoren aus. Also zum Beispiel, es geht hier um die Reanimation nach einem Kreislaufstillstand und wie gesagt, es gibt einen kurzen Prozess der Teambildung, nichts Aufwendiges, kurzes Briefing und das ist eine experimentelle Studie im Simulator, also mit Patienten, Simulation, nicht mit echten Patienten, sondern mit Puppen. Also dieses kurze Teambuilding wirkt sich aus auf die Zeit, die bei der Reanimation die Hände am Patienten sind. Das sollte möglichst hoch sein. Also die Hände sollten möglichst die ganze Zeit am Patienten sein. Dann gelingt die Reanimation. Dann auch die Zeit, die verstreicht bis zur ersten richtigen, angemessenen Intervention. Bei der Reanimation geht es ja um wenige Minuten oder Sekunden. Das heißt, das ist eine relevante Größe, auch die Zeit bis zur ersten Defibrillation. Bei einem Herzflimmern oder Herzflattern ist das ein Kammerflimmern, Kammerflattern, ist das eine wichtige Intervention. Auch die Qualität der Herzdruckmassage ist besser und auch die Medikamentengabe. In allen diesen harten medizinischen Parametern wirkt sich diese kurze non-technical Intervention des Teambuilding aus. Ich würde jetzt Ihnen gerne zwei Beispiele aus unserer eigenen Forschung zeigen, bei der wir davon ausgehen, dass Koordination und Führung, das habe ich jetzt schon einige Male gesagt, sich auf die Qualität der medizinischen Behandlung auswirken und wo wir uns in guter Gesellschaft befinden mit anderen Kollegen und Kolleginnen, vor allem in der Schweiz. Was ist Koordination? Darunter verstehen wir den Umgang mit Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Teilaufgaben, indem diese Teilaufgaben in einem systematisch geordneten, hierarchisch Teilaufgaben, Teilaufgaben und auch in der Zeit bewältigt werden im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Das ist in dem Fall ja die Patientensicherheit. Wir haben ein Modell dazu entwickelt, zu diesen verschiedenen Koordinationsmöglichkeiten und Koordinationsprozessen. Ich zeige Ihnen hier nur mal einen Ausschnitt aus diesem Modell. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu koordinieren in einer Gruppe. Man kann hier auf der Zeitachse sozusagen Koordinationsmechanismen ansiedeln. Also es gibt Koordination, die schon vor der eigentlichen Reanimation beginnt. Das sind zum Beispiel Richtlinien, das European Resuscitation Council und die American Heart Association, die geben alle 5 Jahre überarbeitete Guidelines, Richtlinien, wie eine kunstgerechte und dem neuesten Stand der Forschung entsprechende Reanimation zu vollziehen ist. Also das zeige ich Ihnen gerade mal hier. Das ist so eine Guideline für den Advanced Life Support, also für den, es gibt auch einen Basic Life Support für Erwachsene. Das ist ein Flussdiagramm, in dem wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, bestimmte Handlungen erfolgen können. Zum Beispiel Defibrillation ist nur unter bestimmten Voraussetzungen sinnvoll und zielführend. Also ein Algorithmus, der in gewisser Weise die Aufgabenbewältigung vorstrukturiert. Also schon Hinweise gibt auf gute Koordination. Das reicht aber vielleicht nicht. Man muss ja diesen Algorithmus auch in der konkreten Situation anwenden und das bedarf vielleicht manchmal auch Koordination, die im Prozess live stattfindet, nämlich beispielsweise verbales Führungsverhalten. Oder, was die zweite Dimension ist, man kann explizit oder implizit koordinieren. Ich kann etwas ausdrücklich sagen, also eine Person sozusagen mit einer bestimmten Aufgabe betrauen. Es gibt aber auch implizite Koordination. Das ist dieses klassische Beispiel, wo die OP-Schwester dem operierenden Arzt oder der operierenden Ärztin das Skalpell reicht, ohne dass diese danach gefragt hat, weil sie eben den Ablauf kennt. Das wäre eine Form der impliziten Koordination. Und natürlich auch implizite Koordinationsmechanismen können vor dem eigentlichen oder immer schon vorhanden sein, nämlich der verinnerlichte Berufsethos, bestimmte berufliche Normen. Man muss sicherlich nicht einem Arzt vor jeder OP-Situation sagen, denken Sie dran, das Wohl der Patienten ist wichtig, sondern das ist eine Berufsnorm, das ist ein Ethos, der ist verinnerlicht und ist natürlich auch wirksam. Ja, was haben wir gemacht oder beziehungsweise was ist der Hintergrund, warum beschäftigen wir uns mit Führung? Der Forschungsstand sagt, dass mangelndes, schlechtes Führungsverhalten auch zu schlechter Teamarbeit führt, dass der Erfolg von Führungsverhalten natürlich situationsabhängig ist. Also wenn eine Situation sehr standardisiert ist, dann muss weniger verbal geführt werden, weil die Teammitglieder ja mehr oder weniger wissen, was sie zu tun haben. Und auch wenn eine hohe Arbeitslast ist, also Zeitdruck sehr hoch ist, ist es besser, direktiv zu führen und bei geringerer Arbeitslast, wenn mehr Zeit ist, weniger Teilaufgaben zu bewältigen sind, dann kann auch ermächtigend, also partizipativ geführt werden, sodass sich das Team weitgehend selber organisiert. Wie haben wir das jetzt gemacht in unserer Studie? Unsere Kollegen aus der Medizin haben ein Szenario entwickelt. Das ist ein Szenario, was stattfindet im Klinikum, also im Krankenzimmer, ein Mann mittleren Alters, erleidet einen Kreislaufstillstand beim Waschen. Die Ärzte, Ärztinnen, in unserem Fall, jetzt sind das Studierende, Medizinstudierende, sind in der Nähe, die wollen gerade in die Pause, sind auf dem Flur, sind also sehr schnell zur Stelle. Und die nötigen Geräte, Notfallkoffer und Defibrillator sind auch vorhanden. Sie können also gleich mit der Aufgabe beginnen. Das Ganze findet im Rahmen einer Lehrveranstaltung statt. Das ist das Modul Notfallmedizin, in dem Medizinstudierende lernen, eine sachgerechte Reanimation durchzuführen. Sie lernen also zum Beispiel in einer anfänglichen Vorlesung den Basic Life Support, den Advanced Life Support, dann lernen Sie die drei Teilaufgaben bei der Reanimation genauer kennen, üben das auch. Herzdruckmassage, Beatmung, Defibrillation. Und dann kommt sozusagen unser Forschungsprojekt ins Spiel, in dem wir nämlich dann die studentischen Teams aufteilen in zwei Bedingungen, in eine Experimentalbedingung, in der die Teams ein Training bekommen, ein Crisis oder Crew Resource Management Training, verschiedene Trainings haben wir da entwickelt und es gibt eine Kontrollbedingung, in dem weiter nochmal die technischen Fertigkeiten vertieft werden. Und damit das natürlich korrekt ist, im Hinblick auf die Ziele der Lehre, kriegen natürlich beide auch nochmal das andere. Also die, die hier in der Bedingung waren, kriegen nachher das ALS-Training und die, die vorher nur das ALS-Training bekommen haben, kriegen nachher das nicht technische Training. Und nachher werden sie dann noch geprüft. Wir machen das seit 3 Jahren, jeweils im Mai und Dezember findet dieses Modul statt. Da findet auch unsere Datenerhebung statt. Das sind immer ca. 100 Studierende pro Semester. Der Geschlechteranteil ist relativ ausgeglichen, die sind ungefähr 25 Jahre und das Ganze dauert 2 Wochen. Wie geht das jetzt weiter? Also, und das ist die eigentliche Studie, über die ich jetzt berichten möchte, über die ich ein paar Ergebnisse Ihnen berichten will. Und genau diese Verhaltensweisen haben wir akribisch untersucht, also aufgrund einer Videoaufzeichnung dieser Szenarien in dem simulierten OP, beziehungsweise in dem Raum, in dem das stattfand. Wir haben alle diese Teamprozesse videografiert und haben dann im nächsten Schritt, also hier kann man auch sehen, da sind auch die Informationen, die Patientendaten drauf, also man kann sozusagen auch parallel den Zustand des simulierten Patienten, das sind also lebensgroße Puppen mit jeder Menge Technik drin, die also auch physiologische Prozesse simulieren und auch mehr oder weniger auf die medizinischen Interventionen reagieren. Das Ganze wird gesteuert mit einer Software. Wir haben die Teams aufgezeichnet und haben dann im nächsten Schritt aufgrund dieser Videofilme eine Verhaltenskodierung vorgenommen. Das heißt, wir haben also jeden Interakt, jede Handlung, jede sprachliche Äußerung anhand eines Kategoriensystems, mit dem wir Koordination und Führung erfassen, eingeordnet. Wir haben also sowohl die Handlung, die medizinisch relevanten Handlungen erfasst mit verschiedenen Kategorien, also die grundlegenden Reanimationstätigkeiten, aber auch andere Handlungen wie Beobachtung des Monitors, Beobachtung des Patienten, Ansprache des Patienten und auch alle kommunikativen, verbalen Handlungen haben wir, zum Beispiel Informationsaustausch und andere Dinge haben wir analysiert. Wir haben das Ganze computergestützt gemacht. Man muss sich vorstellen, man hat auf dem Computerbildschirm den Videofilm, der läuft dort ab. Hier ist die Videosteuerung, das heißt, man kann jederzeit den Film stoppen, zurückspulen und so weiter. Und man hat dann eine Software, die hier die Liste der Kategorien enthält und hier sozusagen eine automatische Erfassung. Immer dann, wenn man einen Knopf drückt, beginnt ein Interakt. Der wird dann mit einer Kategorie verknüpft, sodass jeweils die Zeit erfasst wird, sodass wir auch Prozesse und Prozessmuster über die Zeit erfassen können. Das ist also das Vorgehen, Beispiel vielleicht, wie wir kodiert haben. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, weiß jemand, ob der Patient Allergien hat, dann würden wir dieser Äußerung die Kategorie Informationsfrage stellen zuweisen. Oder wenn jemand sagt, der Teamleiter, in dem Fall Lea, bitte kontrolliere den Rhythmus, wäre das eine gerichtete Aufforderung, eine klare Aufforderung an eine bestimmte Person gerichtet. Wenn jetzt jemand, wenn der Teamleiter oder jemand anders sagt, kann jemand mal ein EKG machen, wäre das eine ungerichtete Aufforderung. Das wären jetzt kommunikative Handlungen, verbales Verhalten und natürlich haben wir auch die medizinischen Handlungen untersucht, also Herzdruckmassage immer dann, wenn ein 30er-Zyklus von Kompressionen vollzogen wurde, dann war das eine Herzdruckmassage. Der hat das die Kategorie bekommen. Ich zeige Ihnen die Ergebnisse. Wir haben uns hier interessiert für das Teamleiterverhalten und zwar vor allem für die Kategorie Aufforderung. Das ist ja eine typisches Verhalten, typisches Führungsverhalten, Aufforderungen erteilen. Und das kann einerseits gerichtet sein, dass eine bestimmte Person angesprochen wird, oder ungerichtet. Und unsere Hypothese war, dass natürlich gerichtete Aufforderungen besser sind, weil dann die Person sich angesprochen fühlt und Verantwortung übernimmt und das sozusagen nicht im Raum die Verantwortung diffundiert. Es zeigte sich, dass in unserer Trainingsbedingung insgesamt mehr geführt wurde, das ist ja schon mal gut, aber auch mehr gerichtet geführt wurde, insbesondere. Das war uns sehr wichtig, denn solche gerichteten Aufforderungen, denken wir, sind gerade in so einer zeitsensitiven Risikosituation besonders wichtig, also sowas wie hier, Peter, löse mal Elke ab, ist sinnvoller als solche Äußerungen, Elke sollte jetzt mal abgelöst werden. Da können sich mehrere Personen angesprochen fühlen und es vergeht dann wertvolle Zeit, bis dann eine Person das macht. Ja, das hat sich gezeigt, dass auch die medizinischen Parameter sich sehr deutlich unterschieden haben, also die No-Flow-Time, das ist also die Zeit, in der keine Herzdruckmassage da ist, also keine Zirkulation erfolgt, die soll niedrig sein, also möglichst wenig No-Flow-Time, das heißt in der Bedingung, in der wir die Teams trainiert haben, ist die niedriger, das heißt, das ist gut. Und diese beiden Merkmale, das Führungsverhalten und die medizinische Qualität des Teams, korrelieren. Das heißt, da gibt es einen positiven Zusammenhang. Wenn viel ungerichtet geführt, gerichtet geführt wird, dann ist auch die No-Flow-Time geringer. Das heißt, die Patientensicherheit höher und die Überlebenswahrscheinlichkeit höher. Wir haben das dann nochmal genauer betrachtet, also das geht dann bis in so minütliche Analysen hinein, weil die ersten 2 Minuten ganz entscheidend sind bei der Reanimation, aber auch die Minute 3 und 4, weil da die erste Defibrillation erfolgen sollte. Und auch hier zeigt sich, dass es einen deutlichen positiven, aber das ist ja für uns vom Ergebnis her positiv, gut, zwischen der Anzahl direkter Aufforderungen durch die Teamleitung und der No-Flow-Time ist. Das heißt, wir haben hier einen deutlichen Zusammenhang zwischen den nicht-technischen Skills, den nicht-technischen Fertigkeiten und medizinischen Leistungsparametern. Und es ist in dem Fall auch wichtig, dass die Formulierung, also es geht bis in die Formulierung hinein, es ist ein Unterschied zwischen gerichteten und ungerichteten Aufforderungen. Jetzt haben wir überlegt, Führung ist ja nicht alles, es müssen ja auch welche folgen, und haben dann darüber nachgedacht, wie könnte man das abbilden, und haben gesagt, ja, es müssten eigentlich so charakteristische Kommunikationssequenzen in den guten Teams besonders häufig auch auftauchen. Also was kommt nach einer Aufforderung? Da sollte etwas passieren, da sollte eine Handlung ausgeführt werden. Denn es nützt ja nichts, wenn der Teamleiter meint, es müsste jetzt ein EKG gemacht werden und es vielleicht auch sagt. Die anderen müssen es ja hören, sie müssen es auch verstehen und sie müssen es auch machen. Das heißt, es ist sozusagen, da gibt es viele Barrieren dazwischen, zwischen dieser Aufforderung, auch wenn sie gerichtet ist, und dem tatsächlichen Handeln und dem Erfolg und den Auswirkungen für die Patienten. Das heißt, wir haben uns jetzt interessiert für die sogenannte geschlossene oder Closed-Loop-Kommunikation, solche Zyklen in der Kommunikation und im Handeln der Anästhesie-Teams, die so aussehen. Es gibt sozusagen einen ersten Schritt, es wird geplant. In dem optimalen Team hat man das gesehen, da hat der Teamleiter am Anfang kurz gesagt, was für Schritte jetzt zu erfolgen haben im Team. Dann sollte das ausgeführt werden, dann sollte kontrolliert werden, ob das erwünschte Ergebnis auch eingetreten ist, also das Medikament nicht neben rausläuft, sondern im Patienten landet beispielsweise. Und dann sollte auch geschaut werden, ob das gewünschte Endergebnis erzielt, also zum Beispiel wieder Herzfrequenz entsteht, und dann muss vielleicht nochmal was Neues passieren, also eine Re-Evaluation erfolgen. Wir haben das dann übersetzt in unsere Kategoriensysteme, haben also überlegt, welche Handlungskategorien wären da jetzt relevant, und haben dann alle die Zyklen, die Abfolgen gezählt, die während der Teamkommunikation auftreten, die einem solchen Muster folgen, die also geschlossene Kommunikation bedeuten, wie beim Segeln. Ne? Es wird ein Befehl. Und dann wird gesagt, aye, aye, Sir, Befehl verstanden, dann wird er umgesetzt und dann wird das Ergebnis mitgeteilt. Und es zeigte sich auch hier, dass in der Trainingsbedingung tendenziell mehr Zyklen da waren, ideale Zyklen, und dass vor allem, das interessiert uns natürlich noch mehr, dass die No-Flow-Time, also die Zirkulationsdauer oder Länge pro Reanimationsszenario höher sind, und auch das Ausmaß, in dem die Teams sich dem Algorithmus, dem Reanimationsalgorithmus konform verhalten. Das ist ja auch ein Kriterium. Also auch hier finden wir Zusammenhänge zwischen Kommunikationsverhalten im Team und der medizinischen Leistung. Messbare und signifikante Zusammenhänge hier zum Beispiel in solchen Dreierzyklen. Wenn die häufig vorkommen, dann ist auch die medizinische Leistung höher. Gibt einen positiven, korrelativen Zusammenhang. Sodass ich jetzt abschließend zusammenfassen kann, relativ schlicht, Koordination und Führung sind medizinisch relevante Fertigkeiten, das wussten Sie wahrscheinlich schon. Aber für uns wichtig und ich denke auch für die Ausbildung wichtig und für die Weiterbildung, diese Fertigkeiten können auch trainiert werden. Damit bin ich am Ende meines Vortrags und möchte mich nochmal bedanken, ganz besonders meinem Doktoranden Ezequiel Fernandez Castelao, der ganz wichtig ist für dieses Projekt, der ganz viel Energie und Organisationstalent und Intellekt da reingesteckt hat, und den beiden Masterstudentinnen, die in dem Projekt die Studien durchgeführt haben, Daten erhoben haben, ganz viel kodiert haben, über die ich heute berichtet habe, Nathalie Blücher und Sandra Volkmar. Und natürlich möchte ich vor allem Ihnen danken für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten Professor Dr. Margarete Boos von der Universität Göttingen zum Thema Koordination und Führung in Teams, Überlebensvorteile in Risikosituationen. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Professor Dr. Julia Fischer von der Universität Göttingen zum Thema ohne Worte Kommunikation bei nichtmenschlichen Primaten.